Wir hören Gottes Wort für den Tag der Himmelfahrt aus der Offenbarung an Johannes, das 4. Kapitel. Danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll, eigentlich muss. Sofort war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und der Sardar. Und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, mit weißen Kleidern angetan, und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner. Und 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich einem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron 4 Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste Wesen war gleich einem Löwen. Und das zweite Wesen war gleich einem Stier. Und das dritte Wesen hatte ein Antlitz wie ein Mensch. Und das vierte Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und jedes der 4 Wesen hatte 6 Flügel, und sie waren rundum und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Wesen Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legen ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprechen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, die Jünger hatten das Nachsehen. Jesus ging in den Himmel zurück. Eine Wolke nahm ihn auf. Der weitere Blick in den Himmel war den Jüngern damit verschlossen. Sie hatten genug auf der Erde zu tun. Und so geht es uns bis heute. Und doch ist die Erde nicht alles. Sie ist weder das Erste noch das Letzte. Erst recht ist sie nicht das Eigentliche. Wer sie absolut setzt, verpasst das Wichtigste. Er verfehlt das eigentliche Leben, das Gott für uns vorgesehen hat. Und von daher wäre es gut, wenn man manchmal doch einen Blick in den Himmel werfen könnte. Das ist nicht so sehr vielen Menschen vergönnt. Die Jünger hatten das Nachsehen, Johannes mit ihnen. Aber jetzt darf er aufsehen in den Himmel hinein und durchsehen vom Himmel her auf alles andere, auf seiner Insel der Verbannung, in seiner Bedrängnis. Er war dort gefangen. Wir müssen durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen, sagt die Bibel. Und das heißt auch, in jeder Bedrängnis gibt es eine Tür ins Reich Gottes. In jeder Bedrängnis gibt es auch eine Tür ins Reich Gottes. Wir müssen diese Tür nur sehen und wahrnehmen und dann hindurchgehen. Johannes sieht diese Tür, aufgetan im Himmel. Und er wird aufgefordert, im Geist hinaufzusteigen. Es braucht also auch so etwas wie eine eigene Entscheidung oder Aktivität, um in die Dinge Gottes hineinblicken zu können, wenn er uns dazu auffordert. Und so findet sich Johannes im Himmel wieder in einer gewaltigen Vision und Erfahrung. Jetzt und ab jetzt, auch in der Offenbarung, sieht er alles vom Himmel her. Jetzt und ab jetzt sieht er alles in der entscheidenden Perspektive. Und das ist etwas, was die Christenheit in unseren Breiten so gut wie gar nicht kennt. Sie sieht ja alles genauso vom irdischen Standpunkt aus wie alle anderen, bloß mit ein paar frommen Zusätzen. Aber so sehen wir nicht durch. Und so kommen wir auch nicht durch, jetzt schon nicht und in den kommenden Zeiten erst recht nicht. Und deshalb sollte Johannes das ja aufschreiben für uns, weil wir das auch brauchen, um durchzusehen und durchzukommen. Johannes sieht nun, was kommt, was geschehen muss, steht da eigentlich, unabdingbar, unvermeidlich, das muss kommen, Gott zeigt ihm diese Dinge. Und er schreibt es auf, weil wir es wissen müssen. Aber er schreibt eben nicht nur auf, was kommt in den folgenden Kapiteln, sondern das Wichtigste ist, woher es kommt. Woher es kommt. Gottes Geist lässt ihn und damit auch uns das sehen. Ausgangspunkt für alles ist Gottes Thron. Gott regiert. Nicht die Politiker entscheiden, was auf der Erde geschieht und geschehen wird. Nicht die Mächte der Wirtschaft oder des Militärs. Auch nicht die Kräfte der Finsternis. Gott entscheidet, was, wann, wo, wie geschehen darf oder muss. Johannes sieht den, der auf dem Thron sitzt. Wie soll man ihn beschreiben? Eigentlich geht das gar nicht. Und so muss er ja zu schwachen irdischen Vergleichen greifen. Was bleibt ihm übrig? Er sieht aus wie der Stein Jaspis, reinstes Licht, heißt es, Heiligkeit. Und wie der Stein Sardion, ein rot gefärbter Edelstein, das spricht von Eifer. Dann ist das so etwas wie ein Regenbogen, das Bundeszeichen Gottes mit der Schöpfung. Aber der Regenbogen ist nun smaragdfarben, also es geht um eine Neuschöpfung. 24 Throne mit Ältesten darauf, um den einen Thron. 2x12. Regierungsvollkommenheit und Vollmacht in der irdischen wie in der himmlischen Welt. Und das Ganze in vollkommener Reinheit, weiße Kleider. Blitze, Stimmen und Donner gehen von dem Thron aus, plötzliche Gerichtsausbrüche, dazu Gottes Wort. Gottes Gegenwart manifestiert sich. Und vor dem Thron brennt es. Etwas leuchtet wie Fackeln. Gottes Geist in Vollkommenheit oder sieben Geister oder siebenfach oder in siebenfacher Ausprägung, siebenfältig. Wir haben Mühe, das zu verstehen. Jedenfalls sitzt Gottes Geist in der Offenbarung wie auch in der gesamten Bibel nicht auf dem Thron wie Gott selber oder wie Jesus, das Lamm, sein Sohn, aber durch ihn, durch den Geist Gottes und wohl nur durch ihn geschieht Gottes heiliger Wille überall. Und dann ist da so etwas wie ein gläsernes Meer. In der Bibel ist das sonst ein Bild für die Völker, die Völkerwelt. Vor Gott sind Geschichte und Machenschaften der Völker glasklar und durchsichtig. Und durch seine Gerichte wird er alles reinigen. Unmittelbar mit dem Thron verbunden, man weiß gar nicht, wie in der Mitte auf, um oder wie, man kriegt es gar nicht in Worte. Vier geheimnisvolle Lebewesen, die auch kaum zu beschreiben sind. Vier, das symbolisiert Totalität und Universalität im Dienste des allmächtigen, alles regierenden Gottes. Voller Augen. Sie sehen alles, sowohl bei Gott als auch alles in der Schöpfung. Höchste, konzentrierteste Kommunikation mit Gott und der Schöpfung. Die Wesen gleichen den Cherubinen, die anderswo beschrieben werden, allsehend und allezeit anbetend. Das erste wie ein Löwe, König der Tiere, voller Macht und Kraft. Das Matthäusevangelium zeigt Jesus so. Das nächste wie ein Stier, König der Haustiere. Er symbolisiert Opfer und Dienst. So zeigt das Markus-Evangelium Jesus als Diener, als Knecht, starken Knecht. Das dritte trägt Merkmale eines Menschen, die Krone der Schöpfung. Das Lukas-Evangelium zeigt Jesus als idealen und vollkommenen Menschen. Und das vierte Lebewesen ähnelt einem Adler, dem König der Vögel. Er hat Überblick über alles. Das Johannesevangelium weist wie kein anderes auf den himmlischen Ursprung von Jesus und wie er alles vom Himmel empfangen hat, was er gesagt hat und getan hat. Das Johannesevangelium präsentiert schon eine prophetische Sicht der Dinge, die Sicht von oben und die Johannesoffenbarung erst recht dann. Ist das alles Zufall? Nein, bei Gott ist nichts Zufall. Die vier Wesen werden achtmal, also zweimal, viermal in der Offenbarung erwähnt. Ihre Anbetung ist gewaltig. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der war und ist und kommt. Dreimal drei. Heilig, heilig, heilig. Gott, Herr, Allmächtiger, war, ist, kommt. Kürzer und vollkommener geht es gar nicht. Kein Geschwätz mehr vor Gott. Und auch nichts mit: vor deinem Thron fühle ich mich wohl und tanze lässig rum, wie es so manche modernen Anbetungslieder und Anbetungspraktiken suggerieren. Sondern sogar die 24 vollkommenen himmlischen Regierungsmitglieder fallen nieder und legen ihre Kronen ab, wenn die Anbetung dort abgeht. Vor Gott aufs Angesicht fallen wie ein Toter. Alles Selbstbewusstsein, alle eigene Frömmigkeit zählt dann nicht mehr. Nur noch Gott zählt. Wer vor dem lebendigen Gott ist, vergisst alles andere, einschließlich sich selbst. Da kultiviert keiner mehr sein Ego, auch nicht sein frommes Ego. Geht gar nicht. Wir finden immerwährende Anbetung ohne Unterbrechung im Himmel. Also Ja, so eine bejahende Anerkennung Gottes. Und diese bejahende Anerkennung ist wohl das Einzige, was wir Gott überhaupt geben können und was er von uns annimmt. Nach den vier Wesen singen die 24 Ältesten: Würdig bist du, Herr unser Gott, zu nehmen, entgegenzunehmen die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft, denn du hast das All eigentlich, das All, alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Die Anbetung zieht also jetzt Kreise. In Offenbarung 4 und 5 haben wir 5 Lobgesänge, 5 Hymnen und jedes Mal wird der Chor größer, der sie Gott darbringt. Die Anbetung beginnt ganz innen am Thron, dann kommen die 24 Ältesten und wenn wir weiterschauen in der Offenbarung, beten schließlich alle Gott an. Und dabei muss keiner den anderen nachahmen oder nachäffen. Jeder findet seine eigenen Formen, die ihm und Gott angemessen sind. Jeder tut das auch anders. Aber je näher jemand dem Thron Gottes ist, desto intensiver wird die Anbetung sein. Und wer Gott gar nicht anbetet, hat von Gott offensichtlich noch keinen blassen Schimmer. Er hat bis jetzt noch nicht die geringste Ahnung, wer Gott ist und mit wem er es bei ihm zu tun hat. Ein Blick in den Himmel oder Einblick in den Himmel. Der Himmel ist voller Anbetung. Und wer wahre Anbetung kennt, ich meine Anbetung im Geist und in der Wahrheit, wie Jesus einmal sagt, der weiß, Anbetung ist himmlisch. Und nie sind wir dem Himmel so nahe, wie wenn wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und noch etwas ist wichtig. Johannes sah ab Kapitel 4 alles vom Himmel her, auch alles, was auf der Erde geschieht, selbst alles, was an Schrecklichem oder was an Abfall, was an Gerichten auf der Erde geschieht, alles sieht er vom Himmel her. Er sieht auch, welche Rolle die Gebete dabei spielen, das wird beschrieben. Und das heißt, das Wichtigste, was wir über die Zukunft wissen müssen und auch schon über unsere Gegenwart, das ist, Gott regiert. Gott entscheidet, was, wann, wo, wie lange geschehen darf und muss. Und deshalb gebührt Gott immer und in allem die Ehre. Und wer das erfasst hat und praktiziert, der sieht wirklich durch. Und er kommt durch. Egal, was sonst noch kommt. Und so möchte ich gerne schließen mit den letzten Worten, die von dem Theologen Karl Barth überliefert sind. Am Vorabend seines Todes schloss er ein Telefongespräch mit seinem Freund Eduard Thurneisen mit folgenden Worten. Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja die Ohren nicht hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, aber von ganz oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regiment. Darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich, auch in dunkelsten Augenblicken. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken, die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns, uns alle miteinander nicht. Es wird regiert. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet, genauer zur Anbetung. Es sind jetzt nur Gebete aus der Bibel, die 5 Hymnen aus Offenbarung 4 und 5, dazu noch Epheser 1, was heute Predigttext wäre. Und ich lade ein, dass wir so anbetend jetzt einfach vor Gott sind und ihm das sagen, was die Menschen der Bibel im Himmel und auf der Erde ihm sagen. Wir beten. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Würdig bist du, unser Herr und Gott, entgegenzunehmen alle Herrlichkeit, Ehre und Macht. Jesus, du Lamm Gottes, würdig bist du, entgegenzunehmen das Buch der Erlösung, Geschichte und Vollendung und seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott freigekauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde, entgegenzunehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Du Gott unseres Herrn Jesus Christus, Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht, gib uns mehr und mehr von dem Geist der Weisheit und Offenbarung, dass wir dich immer genauer erkennen. Erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir wissen, mit welcher Hoffnung unsere Berufung verbunden ist. Lass uns erkennen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der du an uns, den Glaubenden, wirkst. Es ist die Kraft, mit der du an Christus gewirkt hast, als du ihn von den Toten auferweckt und ihn an deine rechte Seite in den himmlischen Welten gesetzt hast, hoch über alle Oberhoheiten und Autoritäten und Kräfte und Herrschaften und alles, was Rang und Namen hat, in diesem und in allen kommenden Zeitaltern und Äonen. So sei dir alle Ehre zu aller Zeit, dir, dem Vater, durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Amen.